Hallo Selin.
Hallo Christoph.
Es ist Krieg in Europa. Wir erleben einen perfiden und verlogenen Angriffskrieg der russischen Truppen unter Wladimir Putin auf die Ukraine. Dieser Krieg hat bereits tausenden Menschen das Leben gekostet. Viele Tausende sind verwundet. Hunderttausende, bis zu 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht bis heute.
Ja, russische Einheiten, wir hören es in den Nachrichten, schießen ganze Ortschaften, Wohnblocks zusammen, zerstören ganze Städte.
Dieser Krieg, wie immer er auch ausgehen wird, verändert ganz sicher die politische, die gesellschaftliche, die wirtschaftliche und vielleicht auch die kulturelle Landschaft Europas und darüber hinaus.
Ja, und eines ist jetzt schon klar, dass es in diesem Krieg auch um die Abhängigkeit vom russischen Erdöl und Erdgas geht, um fossile Energien insgesamt.
Und weil es eben bei diesem Krieg auch um fossile Energien geht, weil es auch um die Abhängigkeit von fossilen Energien geht, haben wir beschlossen, eine Extra-Ausgabe von Treibhaus zu realisieren, um hier ein Zeichen zu setzen, aber auch aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und mit allen, die aus ihrem Land flüchten müssen und voraussichtlich leider auch noch flüchten werden. Treibhaus, der Klimapodcast
mit Selin Elber
und Christoph Keller.
Hello, my name is Eliezer Kortby. I am a climate activist from Ukraine. In those last days, the war in Ukraine escalated very fast, so we, the activists in Ukraine, didn't have the capacity to reach out to you.
Das ist die Stimme von Elias. Er ist Aktivist bei Fridays for Future in der Ukraine.
We are in a war fueled by fossil fuels. These wars are wars for resources we no longer need. Climate activists of today are becoming refugees. I didn't start this war, and I don't want to lose it. I am calling you this Thursday, 3rd of March. Join Fridays for Future in the streets.
Er meint, in diesem Krieg geht es um fossile Energien, um fossile Ressourcen, um Ressourcen, die wir nicht länger brauchen.
Ja, und Elias ist nur eine Stimme unter vielen anderen, die uns erreichen aus der Ukraine. Letzte Woche haben wir einen Appell bekommen aus der Ukraine mit dem Titel «Stopp die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Putins Kriegsmaschine am Leben erhalten». Es ist ein Appell, der in der Ukraine lanciert wurde von Dutzenden ukrainischen Organisationen und ein Appell, der mittlerweile von über 500 Organisationen in ganz Europa unterschrieben wurde, darunter auch sehr viele in der Schweiz und sehr viele in Deutschland.
Inner Tagen, also fast schlagartig, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Europa und die USA mit dem Kauf von Erdöl und Erdgas und Kohle aus Russland nicht nur den Krieg gegen die Ukraine finanzieren, sondern auch Putins Machtapparat.
Ja, und das hätte man natürlich länger auch schon wissen können, beziehungsweise man hätte schon länger die Konsequenzen ziehen können. Wir wissen schon lange, dass Länder in Europa je nach Land zwischen einem Viertel und einem Drittel ihres Erdöls aus Russland importieren und auch die USA sind von russischen Erdölimporten abhängig. Wie du richtig sagst, man hat das jetzt plötzlich irgendwie gesehen, erkannt und reagiert jetzt.
Ja, und die Schweiz, die importiert zwar kaum direktes Rohöl aus Russland, importiert aber verarbeitete Produkte aus Europa und damit auch einen Anteil russischen Erdöls. Die Schweiz bezieht vor allem aber 47% ihres Erdgases aus Russland.
Wie auch immer wir es drehen und wenden, auch die Schweiz finanziert indirekt so den Krieg in der Ukraine mit. Und damit ist die Schweiz nicht alleine. Wie schon gesagt, es wird nun jetzt mit einem Mal klar, dass die Abhängigkeit von fossilen Energien ein Problem darstellt. Und zwar jetzt in Bezug auf Russland, in Bezug auf Putin, in Bezug auf diesen Krieg, aber natürlich auch darüber hinaus.
Es ist auch für die Schweiz ein Problem, wenn Putin droht, den Gashahn in Nord Stream 1 zuzudrehen, nachdem Nord Stream 2 bereits in Konkurs gegangen ist.
Mit den Fahrtabhängigkeiten, in denen wir jetzt sind, diese krasse Abhängigkeit, in der auch die Bundesregierung ist, aber eben auch diese Erpressbarkeit, in der die ganze EU ist durch diese fossilen Abhängigkeiten, macht es uns und auch mich auch wütend. Ich saß ja auch schon hier bei Ihnen und wir mussten uns anhören und auch belächeln lassen, wenn wir gesagt haben, man, Nord Stream 2 geht nicht, man macht keine Geschäfte mit Autokraten, man beendet die, die hören nicht auf, Autokraten zu sein.
Das ist Luisa Neubauer, die deutsche Klimaaktivistin. Sie hat es in einer Diskussionsrunde ganz deutlich gesagt.
Wir haben ja live gesehen in den letzten Jahren, was Putin von Menschenrechten hält. Das ist ja in dem Sinne keine Überraschung. Und dann saßen wir hier und man hat uns erklärt, ja, die Menschen finden Windräder nicht so sexy und deswegen geht das nicht. Aber Gas ist doch eine super Alternative. Aber was damit einherschwingt, ist auch immer, dass das okay dafür, dass man Putin weiter Geld gibt.
Ja, was die Klimabewegung schon immer gesagt hat, man geschäftet nicht mit Autokraten, weil man sich so in eine Abhängigkeit begibt. Das hat mittlerweile auch unsere Energieministerin eingesehen.
Wir müssen wegkommen von dieser starken Auslandabhängigkeit. Jetzt bei diesem Gas, das die Branche für nächsten Winter eben vorsorglich einkaufen kann, da handelt es sich nicht um russisches Gas. Aber insgesamt, und ich denke, das ist auch für die Bevölkerung ganz wichtig, diese Abhängigkeit vom Ausland beim Öl, beim Gas, übrigens auch beim Uran für die AKW, da müssen wir wegkommen.
Es gibt also diesen Diskurs im Moment, es gibt diese Rede davon, dass man jetzt weg will vom russischen Gas, man will auch weg vom russischen Öl und es gibt diese Tendenz weg von den fossilen Energien insgesamt. Ein Hinweis darauf nur, am heutigen Tag, nachdem die USA beschlossen haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen, haben die Aktien der Solarfirmen in den USA einen Sprung von plus 23% gemacht. Also ein Viertel mehr an Wert gewonnen, sozusagen über Nacht. Und wir fragen uns, was heißt das nun?
Jan, wir haben diese Fragen einem gestellt, der sich seit Jahren für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzt, der gegen die Atomkraft gekämpft hat und der gewarnt hat von der Abhängigkeit von fossilen Energien.
Wir haben mit dem Energieexperten und langjährigen Nationalrat der SP für Basel-Stadt gesprochen, mit Rudolf Rechsteiner. Er berät mit seiner Firma Organisationen und Staaten in Energiefragen. Er ist unter anderem Verwaltungsrat der Industriellen Werke Basel. Er ist Präsident der Stiftung Ethos. Und vor kurzem erschien sein Buch «Die Energiewende im Wartesaal». Ich finde, das ist ein sehr sprechender Titel. Und ich wollte von Rudolf Rechsteiner zuerst wissen, was denn aus seiner Sicht die dringlichen Punkte sind, wenn wir über diesen Krieg sprechen.
Ja, zuerst einmal war es sehr erstaunlich, wie rasch der Westen reagiert hat. Die Firmen, die sich jetzt aus Russland zurückziehen und auch die Diskussion des Boykotts von Russland. Wir stehen vor einem neuen Kalten Krieg. Und heute ist Tag 14 dieses Kriegs. Ich denke, jetzt kurzfristig muss man einfach schauen, dass daraus nicht eine atomare Auseinandersetzung wird. Und kurzfristig geht es darum, diese gefährlichen Atomkraftwerke in der Ukraine, wenn irgendwie möglich, zu schützen. Ich denke, das ist sicher Macron, der hier sehr lange ja mit Putin gesprochen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein AKW bombardiert wird, dass dann möglicherweise französische Einsatzteams in der Ukraine helfen würden. Ich nehme an, das war Gegenstand, weil diese Situation mit den Atomkraftwerken wird ja stark heruntergespielt, aber sie zeigt, dass wir in kriegerischen Auseinandersetzungen, dass jedes Atomkraftwerk eine stationäre Atombombe sein kann.
Das ist der Bereich der Atomkraft. Im Zentrum der Diskussion steht aber im Moment vor allem das russische Öl und das russische Gas.
Ja, ich denke, wir sind jetzt Opfer einer Entwicklung, die vom Westen selber vorangetrieben wurde. Wenn Sie die Politik der Internationalen Energieagentur verfolgen, sie hat 2012 ein Buch veröffentlicht, das goldene Zeitalter von Erdgas. Und man hat propagiert die Globalisierung von Erdgas, die Ausbeutung in allen Ländern, wo es Erdgas gibt. Also wenn wir heute so tief in den Fossilen drin sind, dann weil das Regierungspolitik war im Westen. Und natürlich hat das dazu geführt, dass Putin sehr reich wurde, zusammen mit seiner Kleptokratie, mit diesen Oligarchen. Das heißt, es ist nicht gelungen, in der Sowjetunion, in Russland, im Folgestaat der Sowjetunion, eine Mittelschicht aufzubauen. Sondern man hat sich auf Rohstoffe konzentriert, das hat die Gewinne bei sehr wenigen Menschen angesiedelt. Und diese Gewinne werden jetzt verwendet, um einen Krieg zu führen, um das Großrussische Reich wiederherzustellen. Also eine völkische Konzeption, die der Ukraine kein Selbstbestimmungsrecht einräumt. Die Rolle des Öls ist also zweierlei. Zum einen zerstört es das Klima und zum anderen sorgt es für diese Diktatoren. Auch, ich würde jetzt sagen, die USA ist ein bisschen eine Öldiktatur. Auch dort hat die Ölbranche ihre eigene Partei, hat eigene Fernsehstationen, eigene Propagandagefäße und natürlich war das auch in Westeuropa so.
Und in der Schweiz, wie ist da die Gemengelage? Da gibt es ja auch eine starke Erdöllobby und es gibt auch eine starke Erdgaslobby.
Ja, in der Schweiz haben wir diese Personalunion in der Schweizerischen Volkspartei. Der ehemalige Präsident Albert Rösti ist ja Präsident auch von Swiss Oil. Wir haben Kaspar Bader, der Fraktionschef der SVP, ehemals war Präsident der Brennstoffhändlervereinigung, die das Heizöl in der Schweiz vertreibt. Und wir hatten Herrn Cavadini zum Beispiel, ein Liberaler, der war Präsident der Gaswirtschaft. Also wir haben hier eine ganz große Interessenvertretung im Parlament der fossilen Parteien während den letzten Jahrzehnten. Und das hat auch dann zu tun mit Parteispenden, Finanzierung von Kampagnen. Also es ist ja so, dass bis heute in der Schweiz jeden Tag neue Erdgasheizungen installiert werden und neue Ölheizungen. Also in Zürich war es bis vor kurzem so, dass 80% der alten Ölheizungen durch neue Öl- und Gasheizungen ersetzt wurden. Das heißt, diese Energiewende im Wärmesektor hat nicht stattgefunden, auch in Deutschland übrigens nicht. Und wenn wir jetzt ein Gasproblem haben, ist es in erster Linie ein Wärmeproblem. Also wir haben die Alternative, das sind die Wärmepumpen. Wir haben jetzt einige Kantone, da gab es Erfolge, Zürich, Basel oder auch Neuenburg, wo jetzt faktisch ein Verbot für fossile Heizungen durchgesetzt wird. Aber die großen Teile der Schweiz und auch besonders in der Romandie mit diesem starken Mietrecht, da finden keine Heizungserneuerungen statt für erneuerbare Energien. Das bleibt ein Problem und das hat mit diesem Einfluss eben dieser finanzstarken Lobby zu tun.
Und diese finanzstarke Lobby, um das klar zu machen, Rudolf Rechsteiner, ist auch eine finanzstarke Gaslobby?
Es ist eine Gaslobby und das Verrückte ist ja, dass die ganze Gasinfrastruktur gehört faktisch den Kantonen und Gemeinden. Also das heißt, diese Angestellten der Gaswirtschaft, die bekämpfen ihre eigenen Besitzer. Die Beschlüsse der Parlamente werden mit Referendumen wieder gekappt, einfach damit man Gas verkaufen kann. Und das war äußerst lukrativ, auch für viele Kantone. Und hat eben dazu geführt, dass jetzt in den letzten 30 Jahren so wenig gegangen ist. Wir hätten schon lange auf Wärmepumpen umstellen können. Das ist das Einfachste, was man tun kann, bei einem Heizungsersatz auf erneuerbare Energie umzustellen. Es ist auch nicht mehr teurer, aber man muss es machen. Es ist für Hausbesitzer ist es zum Teil komplex, weil man muss im Keller neue Anordnungen treffen, technische Installationen, die man bisher nicht hatte. Und die Zürcher und die Basler haben das jetzt gelernt. Also man weiß jetzt, wie man das macht. Und man hilft auch finanziell mit Mitteln aus der CO2-Abgabe. Also es ist verursacherfinanziert. Es sind keine Subventionen, ich möchte das betonen, sondern es sind verursacherorientierte Abgaben und in diesem Sinne auch sehr eine marktkonforme Instrumentierung.
Aber grundsätzlich hat man zu lange zugewartet. Man hat von diesem auch russischen Erdgas lange gelebt, Rudolf Rechsteiner. Und jetzt wird plötzlich klar, dass man mit all dem den russischen bzw. Putins Machtapparat mit unterstützt hat, finanziell, Sie haben es gesagt, trotz dem Einmarsch von Russland in Georgien 2008, trotz der Annexion der Krim 2014, trotz der Bombardierung von syrischen Städten seit 2015 und trotz dem schmutzigen Krieg in den ukrainischen Ostprovinzen. Braucht es also eine Art von Katastrophe, damit man lernt?
Ja, der Ukraine-Krieg ist sicher in vieler Hinsicht ein Augenöffner. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir das nur moralisch diskutieren. In der Ära Merkel hat man darauf vertraut, dass die KSZE-OSZE-Verträge weiter bestehen bleiben. Das heißt, der gegenseitige Respekt der Grenzen und freundschaftliche Beziehungen dank Warenaustausch, auch Rohstoffaustausch. Ich meine, Schröder hat immer gesagt, seine Mission sei eine Friedensmission. Der Fehler, den Schröder machte und auch Merkel, war erstens...
Gerhard Schröder, der im Vorstand von Gazprom sitzt.
Genau, also der Fehler ist ja, Merkel und Schröder haben den erneuerbaren Energien nie vertraut. Das ist auch in Deutschland, man muss das einfach festhalten, das EEG, dieses Einspeisegesetz, das war nie ein Gesetz, das von der Regierung gekommen ist, sondern es ist immer im Parlament erzwungen worden, von Grünen, von einer überparteilichen Koalition mit Hermann Scheer, SPD, an der Spitze, würde ich sagen, der Präsident von Eurosolar, der ja vor 10 Jahren verstorben ist und eigentlich die entscheidende Literatur geschrieben hat für ein Solarzeitalter. Hermann Scheer, diese überragende Figur, ist gestorben und dann kam auch die SPD nach 2010 ins Schlingern und es gab viele Exponenten, die eben sagten, wenn wir jetzt die Kohle abstellen, dann brauchen wir Erdgas. Und das ist ein großer technischer Fehler, weil heute schon sieht man in den USA, in Australien, dass man, wenn man Kohlekraftwerke abstellt, man kann es mit großen Batterien, kann man die nötigen Backup-Leistungen erstellen. Und für, ich sage jetzt mal, sogenannte Dunkelflauten, das heißt 3 Wochen ohne Sonne und ohne Wind, könnte man dann eben noch Reservekraftwerke mit Biogas, also mit synthetischem Methan, bereitstellen. Das heißt, technisch sind die Probleme vollkommen gelöst. Wir wissen das seit mindestens 5 Jahren, ist auch nicht mehr teuer. Also das ist ja auch ein Punkt. Wir haben es heute ja mit einer Situation zu tun, dass sich die erneuerbaren Energien in den letzten 20 Jahren 6-mal verdoppelt haben, Sonne und Wind. Das ist ein unglaubliches Wachstum, es ist ein exponentielles Wachstum. Und das Lustige war ja, dass die Internationale Energieagentur in Paris hat immer falsche Prognosen publiziert. Also sie hat die Erneuerbaren lächerlich gemacht bis vor 2 Jahren. Sie hat in den Prognosen immer gesagt, Wind und Sonne werden ab dem nächsten Jahr stagnieren. Und es gibt heute nichts Attraktiveres mehr als Solarenergie. Also ich mache Ihnen ein Beispiel jetzt bei den heutigen Gaspreisen. Wenn Sie eine Solaranlage in Pakistan aufstellen, ist sie in 2 Jahren amortisiert. Und dann bekommen Sie noch 25 oder 35 Jahre Strom. Der ist dann faktisch gratis. Also das heißt, wir haben jetzt auch einen Anstieg der Preise für Silizium, für Solarmodule. Wir haben die Entwicklung, dass die ganze Welt will jetzt Solaranlagen kaufen und das Besondere daran ist, dass diese Branche ist wirklich in der Lage, sehr kurzfristig zu liefern. Das heißt, wenn ich eine Solarfabrik jetzt anfange zu bauen, dann habe ich nach 6 bis 12 Monaten habe ich Solarzellen auf dem Markt. Das heißt, es geht sehr schnell, wenn wir das vergleichen, zum Beispiel mit Atomkraftwerken, wo man 30 Jahre braucht von der Planung bis zur Inbetriebnahme.
Jetzt haben natürlich an diesem Markt, an diesem alten fossilen Markt, ganz viele mitverdient und auch an Putin mitverdient. Also allen voran die Schweizer Banken, die zu den allergrößten Investoren in Russlands Fossilenergie dazugehören. Auch Firmen wie Nord Stream 2, die ja in der Schweiz ansässig waren, die diese Gaspipeline, die jetzt stillgelegt ist und wo sie Konkurs gegangen sind, mitfinanziert haben. Also das System hier in der Schweiz hat ja extrem mitprofitiert mit anderen Systemen, mit anderen Wirtschaftszweigen in Europa. Und damit soll jetzt Schluss sein?
Ich denke, dass natürlich auch die erneuerbaren Energien auf Rohstoffe angewiesen sind, aber die sind viel breiter verteilt. Also wir haben Lithium, können wir hier im Oberrheingraben gewinnen, aus dem Grundwasser. Wir können Wir haben mindestens 20 Standorte in Europa, wo wir den Lithiumbedarf selber decken können. Und in dem Sinne bedeutet die Energiewende natürlich eine Entmachtung dieser alten Strukturen.
Also ein Umlenken der Finanzierungsströme weg von Rohöl, weg vom Gas, weg von Kohle hin zu den Erneuerbaren.
Genau, und das hat aber schon länger angefangen und die Banken verhalten sich auch höchst unterschiedlich. Also die Credit Suisse hat jetzt an der Generalversammlung einen Antrag auf dem Tisch, dass sie mehr Transparenz schafft und sich auf die Pariser Ziele einlässt und nicht mehr länger Öl- und Gasfirmen finanziert. Die UBS hat besser reagiert und hat schon ihre Kredite stark reduziert in diesem Sektor. Und inzwischen ist es so, dass durch dieses ökologische Investieren manche Projekte keine Finanzierung mehr finden. Also wenn Indonesien heute Kohlekraftwerke bauen will, hat es größte Mühe, noch Geldgeber zu finden. In dem Sinne, die Frage ist dann mehr, sind wir rasch genug unterwegs? Können die Erneuerbaren auch diesen Bedarf wirklich decken? Und die Antwort hier für mich ist völlig klar. Nur die Erneuerbaren können so schnell so viel Energie liefern, wenn wir aus den Fossilen raus wollen. Es redet ja auch fast niemand mehr von Atomkraftwerken jetzt typischerweise in dieser Russland-Krise, weil wir wissen alle, die französischen Projekte, die haben 5-mal länger gedauert als geplant und waren 6-mal teurer. Also es ist wirklich völlig irre, wenn man jetzt wieder die Atomkarte hervornimmt. Und ich glaube, dass das Entscheidende für mich ist, wir haben jetzt in der Schweiz pro Jahr 30.000 neue Solarstromanlagen. Und das heißt, dass 30.000 Mal Installateure in ein Haus kommen und das Haus zu einem Kraftwerk umbauen. Und diese Erfahrung, die geht nicht spurlos an den Leuten vorbei. Die Leute sehen natürlich jetzt, dass Solarenergie funktioniert. Sie haben Freude, sie haben einen Zähler im Keller. Und in dem Sinne ist die Schlacht ist längst entschieden. Aber wir haben das jetzt gesehen, mitten in diesem Ukraine-Krieg hat sich das Parlament wieder geweigert, einen Antrag von Roger Nordmann zu überweisen, der jetzt 500 Millionen für den Heizungsersatz gesprochen hätte. Das heißt, die Lobbys in Bern, die Atom- und die Öllobbys, die sind noch voll im Amt. Die kassieren auch Geld, auch wenn sie es verstecken. Aber es ist klar, dass hier Geld fließt. Und in diesem Sinne kommt die Revolution von unten. Also es sind die Hausbesitzer, es sind die Kantone, die im Moment eigentlich schneller handeln als der Bund. Wobei man darf sagen, der Bund jetzt auch die Geldschleusen geöffnet hat aus dem Netzzuschlagsfonds. Die Mittel für Solarenergie sind nicht mehr gedeckelt wie in den 10er-Jahren. Bis 2019 hatten wir die totale Stagnation in der Schweiz, aber jetzt geht es vorwärts. Wir haben zwar immer noch einen Kostendeckel, aber die heutigen Kredite werden nicht einmal ausgeschöpft. Das heißt, wir könnten den Solarmarkt in der Schweiz problemlos verdoppeln, ohne dass dabei Budgetrestriktionen bestehen.
Sie sagen es, die Lobby ist noch präsent. Ich nenne noch die anderen Sektoren, die in dieser ganzen Konstellation natürlich auch mitverdienen. Und das sind all jene Firmen, die jetzt ganz konkret am russischen Rohstoffhandel beteiligt sind, die überhaupt am Rohstoffhandel beteiligt sind. Und das ist vor allem eben auch Erdölhandel. Und die profitieren in der Schweiz natürlich von einem ausgebauten Dienstleistungssektor, von fiskalischen Vorteilen. Und sie profitieren von einer Infrastruktur, die natürlich bis ins Kulturelle, bis ins Freizeitangebot hinein geht. Jetzt auch hier, Rudolf Rechsteiner, müsste ja ein Umdenken stattfinden, dass man solche Sektoren zum Beispiel stärker reguliert.
Also diese Rohstoffhandelsfirmen sind natürlich sehr mobil. Also das heißt, wenn wir beim Fiskus etwas ändern, bei der fiskalischen Belastung oder auch die Vorschriften verschärfen, ist immer das Risiko da, dass sie einfach das Büro irgendwo hinzügeln, nach Delaware oder nach Singapur. Von daher sind dem Grenzen gesetzt und ich bin nicht sicher, ob der Rohstoffhandel hier der entscheidende Akteur ist. Also letztlich sind das im Wesentlichen Transporteure, Käufer, Verkäufer, aber Die wirklichen Entscheide werden im Verbrauch, bei den Verbrauchern getroffen. Was kaufen die für ein Auto? Oder eben dann in der Erzeugung und bei den Pipelines. Also hier sind die Schlüssel zur Lösung. Und immerhin hat die EU jetzt einen Emissionshandel durchgesetzt, der seit 2018 endlich relevante CO2-Preise vermittelt. Wir sind jetzt etwa bei 100 Euro pro Tonne CO2, zwischen 60 und 100 Euro. Und das bedeutet, dass die Verbrennung von CO2-Trägern in Europa uninteressant geworden ist. Also man nimmt den Verbrauch in die Pflicht, und hier hat jetzt schon seit 2 Jahren setzt ein sehr starkes Wachstum in Europa ein für erneuerbare Energien. Also das muss man sich so vorstellen, Sie können in der Nordsee, können Sie im Prinzip ganz Europa mit Strom versorgen. Sie können es natürlich auch in Spanien, aber man wird diese Anlagen über ganz Europa verteilen, aus Risiko- und aus Witterungsgründen. Aber der Trend ist hier. Also auch Polen investiert jetzt in Windkraftwerke, auch Akteure Italien hat endlich aufgeräumt mit diesen langwierigen Bewilligungsverfahren, weil einfach Solarenergie für 2 Rappen ist einfach unwiderstehlich, wenn Gasstrom 25 Rappen kostet.
Auch das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, Rudolf Rechsteiner, dann sind diese Sektoren, ist der fossile Sektor eigentlich in einer Art Rückzugsgefecht? Ist das, was Sie hier sagen?
Ja, das stimmt. Und zwar, wenn wir schauen, was ist jetzt im 2021 passiert, muss man sagen, 2 Drittel der neuen Kraftwerke sind jetzt erneuerbar. Und das heißt, wir haben etwa 800 Terawattstunden mehr konsumiert im 2021 als im Vorjahr. Der Weltverbrauch steigt um 800 Terawattstunden. Um einen Vergleich, die Schweiz verbraucht 57 Terawattstunden. Also die Welt verbraucht 15 Mal so viel wie die Schweiz in einem Jahr. Das ist das Wachstum. Und von diesem Wachstum kam im 2021 2 Drittel der neuen Kapazitäten, also der Produktion, muss man sagen, kam aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Und diese 3 Erzeugungsarten weisen ein Wachstum auf, das eben sehr dynamisch ist. Also Sonne und Wind verdoppeln sich etwa alle 3 bis 4 Jahre. Das heißt, wir sehen jetzt, wir können noch 2, 3 Jahre in die Zukunft blicken und können davon ausgehen, dass dann der ganze Verbrauchszuwachs gedeckt wird aus sauberer Energie, und dann beginnt der Rückzug der bisherigen Kraftwerke mit fossilen und nuklearen Quellen. Und es ist eben sehr ungleich verteilt. In Europa und Amerika hat dieser Rückzug bereits begonnen. Das heißt, das Wachstum der Erneuerbaren ist viel größer als der Verbrauchszuwachs. Und wo wir noch Defizite haben, das ist einfach in Südostasien, in Ostasien, China, also Indonesien. Dort sind im Moment die großen Zuwächse von fossilen Energien. Aber die sind auf dem gleichen Dekarbonisierungspfad wie der Westen, weil die gleiche wirtschaftliche Mechanik ist im Spiel. Und dazu kommt einfach, dass man hat ja in Deutschland jetzt immer darüber gesprochen, es gäbe zum Beispiel zu wenig Standorte für Windkraft. Aber das Interessante für mich ist, dass sich diese Techniken ständig neue Standorte suchen und auch finden. Also wir haben jetzt schwimmende Windkraftwerke, riesige Anlagen, die im Meer auf solchen Betonbojen stehen, oder wir haben auch schwimmende Solaranlagen. Also ich war selber Berater in Bangladesch. Wenn Sie schauen, Bangladesch, etwa 15% des Landes sind Gewässer, zum Teil stehende Gewässer. Da können Sie also, ohne landwirtschaftliches Land zu brauchen, können Sie eben diesen Strombedarf decken. Sie können dann die Mobilität umschalten auf Elektrofahrzeuge. Und in dem Sinne gibt es eigentlich in jedem Land der Welt gibt es Zugang zu dieser Ressource. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Öl, dass wir eben in jedem Land Sonne und Wind haben. Und damit ist einfach eine sehr dezentrale Transformation möglich. Nur ein Beispiel jetzt. Letzte Woche hat Tunesien, ich war auch dort Berater, hat bekannt gegeben, $400 Millionen für Solarstrom. Und bisher hat sich dort der Netzbetreiber geweigert, Solarenergie ernst zu nehmen. Das ist so ein Familienbetrieb, verbandelt mit auch Politikern, und man hatte Gasverträge mit Algerien, und das ist jetzt alles unbezahlbar teuer geworden, und diese Länder fallen sozusagen auf die Solarenergie, auch wenn sie es nicht wollten bisher, politisch nicht wollten.
Sie haben das Stichwort gebracht, dezentrale Energieversorgung, jetzt aus energiepolitischer Sicht, aber auch aus demokratischer und politischer Sicht, Rudolf Rechsteiner, ist denn in diesem Sinn eine dezentrale Energieversorgung, also ein Wegkommen von diesen zentralisierten, auch von diesen sehr mächtigen zentralisierten Energieversorger, das Modell der Zukunft?
Ja, also so würde ich das nicht sehen. Zum einen sind die Lieferanten natürlich Großfirmen, die sehr effizient arbeiten, Batterienhersteller, aber es sind sehr viele. Also da herrscht ein extrem starker Wettbewerb im Unterschied zu Öl und Gas. Beim Gas bin ich ja leitungsgebunden mit Russland verheiratet, und so schnell läuft diese Scheidung nicht. Aber dezentral im Prinzip ist es ein völlig offener Markt, jeder kann eintreten, und damit stehen die fossilen Firmen vor einem Wertzerfall, weil wenn ich so billig und sauber Auto fahren kann mit Strom, wieso soll ich dann noch Benzin kaufen? Dann gibt es ein zweites Caterum, kennen Sie ja, das ist einfach, dass Windkraft auf Netze angewiesen ist. Also Windkraft ist nicht einfach dezentral, da haben Sie die großen Entwicklungen in der Nordsee oder auch im Atlantik, im Mittelmeer, das kommt jetzt alles, aber das sind Sie erstens auf große Netze angewiesen, und wegen der Sommer-Winter-Problematik muss in Europa die Hälfte der Kapazität mindestens aus Wind kommen, die Hälfte der Stromerzeugung, weil wir im Winter den Maximalverbrauch haben. Da können wir das nicht mit dezentralen Photovoltaikanlagen allein lösen.
Also es braucht eine Zentralisierung,
Es braucht vor allem Netze. Ich meine, in Deutschland wurde ja man hat ja so viele Methoden gehabt, um die Energiewende zu blockieren. Also in der Schweiz hat man ganze Dörfer unter Heimatschutz gestellt, einfach damit man auf keinen Fall eine Solaranlage irgendwo auf einem Dach montieren darf. Und ich würde behaupten, in Deutschland haben sich die großen Stromkonzerne geschützt, indem sie einfach den Netzausbau blockiert haben, jahrzehntelang. Und dann hat man keine Konkurrenz, man kann die alten Kunden unter sich bedienen. Und in dem Sinne, ja, wir brauchen da politische Entscheide. Es ist nicht so, dass jeder Haushalt das Energieproblem jetzt selber lösen kann, sondern wir brauchen diese ganze, oder das ist ein Ökosystem, wir brauchen auch Speicher. Und es ist im Prinzip nicht wahnsinnig sinnvoll, dass jeder einen Speicher im Keller hat, auch wenn das im Moment richtig ist, aber ein Quartierspeicher hat viel mehr intermediäre Funktionen, kann auch das Netz stabilisieren oder dann dezentrale Schwarmspeicher. Also wir müssen auf jeden Fall ein Stromnetz als ein kooperatives Instrument sehen, das nötig ist, um uns Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
47% des Erdgases, das wir in der Schweiz konsumieren, stammt aus Russland. Dazu sollten wir auch noch die Stromimporte hinzuzählen, die ja auch zum Teil mit russischem Gas hergestellt werden. Jetzt heißt das, wenn ich Ihnen zuhöre, dass die Option Gaskraftwerke angesichts der momentanen Situation vom Tisch ist?
Ja, die Gaskraftwerke sind definitiv vom Tisch im Sinne von Versorgungskraftwerken, die uns durch den Winter bringen und wo wir das Gas aus Russland beziehen. Die Gaskraftwerke machen aber Sinn als Pflichtlager, gespeist mit erneuerbarem Methan, also Gas aus Wasserstoff. Da bin ich ein starker Befürworter, weil wir einfach diese, ich sage einmal, Unsicherheiten haben im europäischen Markt, und auch die Speicherwasserreserve, die der Bundesrat jetzt vorschlägt, dass wir diese 75 Stauseen, die wir in der Schweiz haben, dass wir die bewirtschaften, das ist sehr sinnvoll. Also das Risiko ist ja eine Witterungsperiode von mehreren Wochen, wo wir wenig Wind haben, und eine gesamteuropäische Mangellage. Und dann sollten wir die Möglichkeit haben, eben auf Pflichtlager zurückzugreifen. Das ist aber ein völlig anderes Konzept als die herkömmlichen Gaskraftwerke, die einfach im Winter Strom erzeugen, sondern es geht darum, eine Notreserve zu haben und es geht darum, dass dieses Gas eben erneuerbar ist.
Also Gaskraftwerke aus erneuerbaren Energien. Jetzt die Europäische Union, die Regierungschefs der Europäischen Union scheinen in diese Richtung weiter zu denken. Zumindest steht das in einem Papier, das diese Woche publiziert werden soll, nämlich dass man die Abhängigkeit vom Erdgas reduzieren will. Kommt jetzt dieser Gedanke, den Sie äußern, Rudolf Frechsteiner, wirklich auch auf Regierungsstufe in Europa an?
Ja, wir müssen einfach die Ebenen auseinanderhalten. Die EU ist schon immer die fortschrittlichste Organisation weltweit gewesen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie hat eigentlich diesen ganzen Technologiezyklus seit den 90er Jahren immer unterstützt. Aber sie hat in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Erfolge. Ich meine, wir hatten konservative Regierungen in Spanien, die haben eine Solarsteuer eingeführt für Anlagen, die auf Dächer stehen. Die haben praktisch den ganzen Ausbau der Solarenergie in Spanien abgewürgt. Das wurde dann von der neuen sozialistischen Regierung wieder rückgängig gemacht, vor etwa 3 Jahren. Aber man muss sich bewusst sein, wir haben diese Lobbys, Gas-, Öl- und Atomlobbys in allen Ländern. Und das ist eine ganz fatale Lobby, die hat jetzt seit in den letzten 30 Jahren den Ausbau der Erneuerbaren überall blockiert. Das gilt auch für die Bewilligungsverfahren in der Schweiz. Wenn Sie ein Windkraftwerk eröffnen wollen, dann haben Sie sofort ein paar hundert SVP-Leute oder dann auch noch 2 Vogelschützer dabei. Also es gibt Tausende von Ausreden, warum man Erneuerbare nicht nutzen will. Und die Frage ist jetzt, ob die EU mit ihrem Plan einfach durchkommt, weil es bedeutet vor allem, dass man die Bewilligungsverfahren in den Mitgliedstaaten beschleunigen will, muss. Das gilt auch zum Beispiel für Frankreich, wo das erste Offshore-Windprojekt nach wie vor von Fischern blockiert wird. Also da hat man immer irgendwo eine Folkloregruppe. In der Schweiz wären es dann die Trichler, die Windkraftwerke verwendet, denen sagt man, jetzt geht mal demonstrieren. Und das ist so das Kanonenfutter der Öllobby und der Atomlobby, die da einfach hinstehen und dann Lärm machen, um diese Veränderungen zu blockieren. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich gelingt. Was mich optimistisch stimmt, ist einfach, dass die Preise so wehtun, dass alle Länder jetzt nach Möglichkeiten suchen, Wind und Sonne sehr rasch zu expandieren. Und ich wiederhole es nochmal, oder? Eine Solaranlage können Sie in einer Woche aufs Dach stellen. Das ist der große Unterschied zu den herkömmlichen Kohle- und Atomkraftwerken. Und Sie können sofort Ihren Schmerz lindern im Portemonnaie, indem Sie einfach eine Anlage bestellen. Und ich meine, es ist schon phänomenal, oder? Wir haben jetzt im Batteriensektor haben wir Zuwachsraten von 100% pro Jahr. Bei der Solarenergie könnte es auch so kommen. Ich schließe das nicht aus. Also in der Vergangenheit waren die Zuwachsraten auch in gewissen Jahren so, dass sich der Markt in nur 12 Monaten verdoppelt hat. Und das ist einfach auch, das stimmt optimistisch, dass diese Branche so leistungsfähig ist. Übrigens auch jetzt neu wieder mit deutschen und mit schweizerischen Herstellern. Also eine Renationalisierung in Europa dieser Branche wird ohne Zweifel kommen.
Viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Das IPCC hat letzte Woche einen Bericht publiziert, der einmal mehr eindringlich warnt vor den Folgen der Klimaerhitzung. Knapp 10 Jahre bleiben uns. Diese 10 Jahre sind schon ziemlich angeknabbert, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Jetzt, wenn Sie all diese Prognosen, die Sie hier aufstellen, Rudolf Frechsteiner, auf den Tisch legen, ist es möglich, mit den Erneuerbaren dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen?
Das hängt von den Kaufentscheiden ab, oder? Also die wichtige Botschaft ist, die Branche kann liefern. Das Problem ist, dass wir reihenweise konservative Regierungen hatten, die einfach keine erneuerbaren Energien bestellen wollten. Und das ist häufig sehr vielschichtig. Also Sie haben zum Beispiel in den USA Trump gehabt oder in Australien haben Sie Morrison. Das sind zwei rechtsextreme Politiker, die am liebsten erneuerbare Energien verbieten würden. Und dann aber unten dran gibt es viele Bundesstaaten, auch in Australien, die 100% nur noch in erneuerbare Kraftwerke investieren. Das heißt, es ist ein bisschen unübersichtlich, wo es vorwärts geht, aber es ist noch nicht so klar. Ich meine, auch Boris Johnson hat so eine Zweideutigkeit. Auf der einen Seite will er unbedingt neue Atomkraftwerke, ist damit sensationell erfolglos. Also eines ist jetzt im Bau, beim zweiten muss er zuerst wieder die Chinesen rauswerfen. Und die Bauzeiten sind ja prohibitiv, also das geht 20 Jahre realistisch betrachtet. Aber gleichzeitig hat Boris Johnson ist Weltmeister bei der Offshore-Windkraft. Also da hat ein Konservativer gesagt, wir bauen 40 Gigawatt, das entspricht ungefähr 20 Gösgen gemessen an der Produktion. Wir bauen 40 Gigawatt ins Meer und jetzt kommt noch Norwegen dazu und alle nordischen Staaten machen ein bisschen dasselbe. Also in dem Sinne, es gibt immer wieder unglaublich viele positive Überraschungen. Selbst bei Konservativen, selbst in Texas. Texas ist der amerikanische Meister von erneuerbaren Energien, aber nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil die einfach sagen, it's our energy und es ist billig. Oder das ist der Punkt. Also da gibt es dann diese, ich sag mal, kapitalistischen Pragmatiker, die sagen, ja, ich will billigen Strom, was mache ich? Solar ist bestens, ist mir völlig gleich, was es dann ist und dann wird es gebaut.
Bill McKibben, einer der Vordenker von erneuerbaren Energien, einer der großen Vordenker auch der Energiewende, einer der großen Warner eben auch vor der Klimakatastrophe, hat kürzlich einen Beitrag geschrieben, den er übertitelt hat mit dem Titel Wärmepumpen seien ein Beitrag für Frieden und Freiheit. Können Sie das unterstützen, Rudolf Rechsteiner?
Ja, auf jeden Fall. Und einfach deshalb, weil die Stromerzeugung für Wärmepumpen bescheiden ist, die Ansprüche. Eine Wärmepumpe hat eine sehr gute Effizienz. Also aus einer Kilowattstunde Strom macht man 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme. Und der zweite Grund ist eben die Herkunft des Stroms. Ist meistens Strom ist ein regionales Produkt, oder? Und wird jetzt immer stärker eben aus erneuerbaren Energien kommen. Das Gleiche gilt, ich würde das auch so sagen, für Elektrovelos. Das ist für mich eine wichtige Revolution, die ein bisschen übersehen wird. Und natürlich auch für Elektroautos, obwohl ich mir im Prinzip natürlich eine Reduktion des Fahrzeugbestandes wünsche, ist natürlich das Elektroauto auch eine Revolution für sich. Und ich meine, ich finde, der Dieselskandal ist dabei sehr bemerkenswert, oder? Die deutsche Autoindustrie hat daraus gelernt, dass sie Umweltprobleme nicht länger ignorieren kann. Sie hat jahrzehntelang Daten gefälscht und schlechte Software installiert. Und das war für mich erstaunlich, wie der VW-Chef dies seinen Konzern in 24 Monaten auf Elektro umgestellt hat und damit hat Musk eigentlich eine Transformation erzwungen, weltweit auf Elektromobile zu setzen, die natürlich die Ölindustrie in den nächsten 15 Jahren weitgehend in die Knie zwingen wird. Also das heißt, Putins Reichtum hat ein Ablaufdatum.
Aber das heißt auch, dass dieses Ablaufdatum eingehalten wird, müssen wir, wenn ich das zusammenfasse, was Sie gesagt haben, dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien geschaffen werden, eingehalten werden und verbessert werden. Dass diese weltweite Lobby von, ich sage jetzt mal, Putin-Verstehern, fossilen Energieanhängern und rechtsextremen Politikern ihre Blockadepolitik nicht mehr weiterführen können.
Ja, also es braucht sicher Reformen. Ich würde mal sagen, die Transparenz der Finanzströme ist wichtig. Das gilt vor allem für diese Kampagnen und für die Parteienfinanzierung in der Schweiz. Das ist immer noch eine Blackbox. Das macht diese antidemokratischen Kräfte auch so stark, oder? Sie Die SVP, man hat mal sie Köfferli-Partei genannt, weil sie die ganzen Geldspenden immer in Form von Geldkoffern herumtragen, damit man ihnen nichts nachweisen kann, wo dann elektronisch die Geldflüsse durchgehen. Und in dem Sinne sind diese Parteien ferngesteuert von den Lobbys. Aber das Spannende finde ich halt auch, dass jetzt das verantwortungsvolle Investieren dazu führt, dass eben ethische Investments mehr Gewicht erhalten haben. Exxon, da wurden 4 Verwaltungsräte ausgetauscht, die versuchen, einen neuen Kurs herbeizuführen. Und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber es gibt jetzt doch eine relevante Zahl von Ölfirmen, die selber beginnt, wenn auch erst in kleinen Mengen, Geld in erneuerbare Energien zu investieren. Das ist wichtig. Einfach nur schon deshalb, weil in der Regel diese Ölleute keine Ahnung haben, wie erneuerbare Energien funktionieren, wie teuer sie sind, was für Investitionszyklen da bestehen. Und wie gesagt, die Erneuerbaren, das Entscheidende ist ihre Schnelligkeit. Wir können den Autobestand innerhalb 10 bis 15 Jahren umstellen auf saubere Energie. Das ist eine Sensation. Das kann jede Gemeinde entscheiden. In Basel jetzt haben wir Elektrobusse beschlossen. Das geht ganz hopp. In einem Jahr werden die Hälfte der Busse elektrisch fahren. Das wird Tausende von Barrels Öl sparen jedes Jahr. Und da kann auch jeder und jede kann da etwas beitragen, in privaten Konsumentscheiden, im Beheizen der Häuser. Und natürlich diese politische Blockade zu überwinden, in Bern, das ist wichtig und vielleicht kann dieser Krieg das auch beschleunigen.
Das Gespräch mit Rudolf Rechsteiner. Ich fand es interessant, wie optimistisch Rudolf Rechsteiner ist, wie er darlegt, dass es ökonomisch gar keinen Grund mehr gibt, weiterhin auf fossile Energien zu setzen.
Ja, fand ich auch. Ich fand es interessant, wie optimistisch und wie überzeugend er eigentlich gegen fossile Energien argumentieren kann. Einfach rein mit der Preisstruktur und auch mit dem Gedanken, dass eben dezentrale Energieversorgung auch ein Beitrag ist eben für eine demokratische und offene Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier bei Treibhaus, dem Klimapodcast, ja auch immer wieder diskutieren. Ich fand es aber auch interessant, dass er darauf hingewiesen hat, dass es eben nicht nur Putin gibt, der ja gewissermaßen die Ikone der Rechten auf der ganzen Welt geworden ist, sondern dass es eben in sehr, sehr vielen Ländern eben Politikerinnen und Politiker gibt, auf der Rechten, auf der extremen Rechten, die mit ihrer Politik, mit ihrer Haltung genau das tun, was Putin eben auch tut, auf Erdöl, Erdgas und Kohle setzen und alles daran setzen, eben die erneuerbaren Energien zu verhindern, beziehungsweise das über Jahre und Jahrzehnte getan haben.
Ja, und über Klimawandel zu sprechen ist auch wichtig. Nicht nur, weil dieser Krieg eng verwoben ist mit klimapolitischen Fragen, sondern auch, weil der Klimawandel das Risiko für mehr Krieg in der Zukunft erhöht. Knappe Umweltressourcen und Umweltprobleme, die mit dem fortschreitenden Klimawandel öfter vorkommen, sind auch ein Krisenfaktor für Krieg.
Und wir rufen an dieser Stelle auch dazu auf, alles zu tun, um die Aktivistinnen und Aktivisten für das Klima in der Ukraine zu unterstützen. Schaut auf den sozialen Medien, verbreitet ihre Botschaft, unterstützt sie, indem ihr ihre Botschaften hört, sie teilt und indem ihr eure Solidarität bekundet. Es ist nicht einfach, diese Stellungnahmen, diese Positionen zu halten, zu verbreiten, wenn man irgendwo in einer ukrainischen Stadt ist, irgendwo in einem Keller und dennoch versucht, einige Gedanken, einige Positionen, auch einige Forderungen nach außen zu bringen. Dieser Krieg geht uns alle an.
Ja, und mehr gibt es nicht zu sagen, außer dies, dass wir uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit weiterhin unterstützt. Das geht ganz einfach auf unserer Webseite treibhauspodcast.ch, den Button Unterstützen klicken und geben, was ihr geben könnt.
Nächstes Mal geht es darum, dass wir die Gesundheit von Mensch und Natur in einem denken sollten. One Health ist das Konzept für die Zukunft, damit Mensch und Klima und Natur im Einklang existieren können. Das besprechen wir in der nächsten Episode.
Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Xenia Hunter, Olivier Christe, Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Céline Elber und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, Audible, auf Apple Podcast und wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch, auch auf Instagram und wir sind auch auf Twitter unterwegs.